Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders.
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag, einen schönen 1. Mai. Was haben wir denn heute für ein Thema, Herr Wunderlich?
Heute begeben wir uns in das weite, unerforschte Gebiet der Parapsychologie, wo ungeahnte geistige Kräfte wirken und der Mensch übernatürliche Fähigkeiten erreicht. Und wer hat diese Welt einer staunenden Bundesrepublik zum ersten Mal gezeigt?
Weiß nicht, Wim Tölke?
Uri Geller. Unsere heutige Geschichte spielt im Jahr 1974, nur ein paar Monate nach der sogenannten Ölkrise. Die hat ja bei uns eine ganze Sendung bekommen. Ölschock wäre wahrscheinlich ein passenderer Name gewesen. Der Westen bemerkte plötzlich, dass er sich und seine Wirtschaft komplett von der OPEC, der Gemeinschaft ölproduzierender Länder, abhängig gemacht hatte. Man war erpressbar geworden. Die westliche Wirtschaft hatte einen ausgesprochen herben Schlag erlitten. Den völligen Kollaps konnte man nur abwenden, indem man die politischen Forderungen der OPEC erfüllte und Israels Landgewinne aus dem Sechstagekrieg nicht anerkannte. Dieser Schock saß tief. Für Deutschland ging es zum ersten Mal nach dem Wirtschaftswunder nicht mehr nur bergauf, sondern plötzlich ging es bergab. Die Arbeitslosenzahlen stiegen, das Wachstum war negativ, Entlassungen, Streiks, autofreie Sonntage.
Puh.
Ja, irgendwie war die Illusion kaputt, dass man nun ein Modell gefunden hatte, in dem auf Dauer alle zu Wohlstand kommen können. In dem alles sachlich und wissenschaftlich zu lösen sei. Mit der Mondlandung 5 Jahre vorher war ein Boom der Science-Fiction ausgebrochen. Es war klar, dass man spätestens 1980 eine Mondstation haben würde, in den 90ern den Mars besiedeln würde und im Jahr 2000, mein Gott, da würden wir unser Planetensystem verlassen. To boldly go where no one has gone before.
Deshalb senden wir auch heute im Jahre 2018 vom Planeten Andromeda.
Hoover, vom Planeten Hoover.
Nicht vom Planeten Andromeda, aus der Andromeda-Galaxie, vom Planeten Hoover sowas.
Ein bisschen Übernatürliches war da übrigens schon angelegt in der Science-Fiction. Beim Raumschiff Enterprise übrigens, dem mit Kirk und Spock, dessen Folgen damals gerade im ZDF liefen, war gefühlt jede zweite Zivilisation irgendwie übernatürlich, übermenschlich. Wesen zum Beispiel, die uns so weit überlegen waren, dass sie ihre körperliche Form schon lange aufgegeben hatten und aus purem Geist bestanden. Und selbst der Wissenschaftler Spock verfügt natürlich über die Gabe der Telepathie. Er konnte seinen Geist nicht nur mit anderen Humanoiden verschmelzen, sondern im Notfall auch mit einer wild gewordenen Kalzone in einem Bergwerk. Horta hieß die. Kennst du die Folge?
Was, die Kalzone gab es wirklich?
Ja, das war so ein Berg, sah halt aus wie eine Kalzone. Und da hat er dann gefühlt und hat gesagt, Pain! Pain!
Ach, der Berg hatte Schmerzen?
Der Kalzone-Berg hatte Schmerzen, ja.
Oh.
Bei Pererodern derweil holten die Mutanten für ihn immer die heißen Eisen aus dem Feuer. Guki, der Mausbiber, Taco Kakuta, Ras Chubai oder Ivan Ivanovich. Die beherrschten Telekinese, Teleportation, Telepathie und das sogenannte Mutantenkorps dann alle nur erdenkbaren übernatürlichen Kräfte. Das war sehr spannend. Der Boden war also bereitet. Bereitet für einen echten Menschen, der übernatürliche Kräfte hat. Alles wartete auf ein Wunder. Alles wartete auf den ersten Homo Superior. Und in unserer Bundesrepublik kam er dann ja auch vor die Kameras. Das war am 17. Januar 1974 in Wim Tölkes Sendung 3x9.
Ach, siehst du doch, Wim Tölke.
Mhm. Ich begrüße Uri Geller. Hey Uri.
Ein schüchterner, junger Israeli tritt vor die Kameras und behauptet bescheiden, schon als 3-Jähriger in der Küche seiner Mutter bemerkt zu haben, dass er über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Und das könne er auch vor laufenden Kameras zeigen. Also Was soll man sagen? Gebt dem Mann einen Löffel. Und dann hat man ihm einen Löffel gegeben. Und diesen Löffel begann er nun zärtlich am Halse zu streicheln. Natürlich könne er nicht garantieren, ob das auch klappt. Doch der gute alte Wim springt ihm rasch zur Seite.
Er ist keine Maschine, die anläuft. Er kann nicht garantieren, das geht in 2 Minuten oder in 10 Minuten oder in 15 Minuten. Es geht mal und es geht mal nicht. Er hat die Kräfte, das haben wir in den letzten 3 Tagen deutlich gesehen und an vielen privaten Experimenten feststellen können. Aber die Kräfte sind nicht einfach abrufbar.
Yes, you feel it?
When?
Man sieht, Herr Dölker ist schon überzeugt. Der darf dann in dem Filmausschnitt den Löffel auch mal anfassen. Und da sieht man seine ausgesprochen schlecht manikürten Fingernägel.
Please, please. Yeah, oh, yes, it's going slowly, slowly.
Do you know in what direction the power is?
Touch it here very slowly, please. You touch it very slowly and feel how it's plastic.
Mm-hmm.
It's... Can you feel it? You see?
Ja. Fühlt sich an wie Plastik, wie ein Plastik.
Yeah, it's, and there's no heat.
Es ist ganz weich geworden.
Here. There is no actually no heat.
Okay, yes.
You feel?
Yes, I feel.
Let me rub it.
Ist überhaupt nicht warm geworden und ist weich wie ein Plastiklöffel. Ich glaube, Sie können das deutlich sehen, auch daheim.
Please. It's like there.
Da ist es passiert. Der Löffel ist auseinandergebrochen und die Bruchstellen sind nicht warm. Das haben sie ja ein paar Mal festgestellt. Nur mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten hat er das gemacht. Nur weil er im Geiste immer vor sich hin sagt: Bend, 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 verbieg dich. Auf die Art hätte er die Molekularstruktur des Löffels verändert. Im weiteren Verlauf der Sendung bringt er dann auch noch kaputte Uhren wieder zum Laufen, bis plötzlich die Redaktion die Sendung unterbricht.
Do you need the girl which made this painting? Is this much better?
Maybe she can hold it in her hand.
Ja.
Maybe you hold it.
Entschuldigung, hier spricht die Regie. 2 Anrufe im Ü-Wagen. 7 Kilometer entfernt, ein Herr, Gabel verbogen, 4 Zeugen und eine Uhr in Offenburg. Die vorher beim Uhrmacher war und nicht ging.
Im Ernst?
Im Ernst. Überall in der geplagten Republik kam es zu unerklärlichen Wundern. Löffeln, Gabeln und Messer verbogen sich in den Besteckschubladen der Nation. Meine Mutter ist damals aufgesprungen und hat unser ganzes Besteck gecheckt und war sich sicher, dass alles leicht verbogen ist. Reihenweise funktionierten kaputte Uhren auf einmal wieder auch bei uns. 13 Millionen Menschen hatten Uri Geller gesehen und er landete schnurstracks auf allen Titelseiten aller Illustrierten. Kein Scherz. Titelstory im Stern. Der war damals doch Nummer 1, da hatten sie noch nicht Adolf Hitlers Tagebücher veröffentlicht. Titelgeschichte in der Hör zu. Die größte Fernsehzeitschrift damals, alle anderen hatten nicht mal die Hälfte an Auflage. Titelgeschichte im Spiegel, der glaubt eh jeden Scheiß, begleitet von Interviews mit Wissenschaftlern. Aus dem Gebiet der Parapsychologie natürlich. Es ist halt alles irgendwie noch nicht erklärbar, aber wir kriegen das schon hin. Alles Roger in Kambodscha. Der Spiegel führt übrigens auch schön Buch zu all den kleinen Wundern, von denen wir gerade geredet haben und die sich während der Sendung in der ganzen BRD so zutrugen. In Kassel, Schönfelder Straße 8, empfand Irene Kropp eine Erbuhr aus dem Ersten Weltkrieg zwischen den Fingern, plötzlich ein Kribbeln in der Hand. Bei der Familie Clara in Straubing lagen plötzlich die Löffel mit einem Rückwärtsknick von etwa 45 Grad in der Schublade.
Nein.
Bei den Flinks in Nippes bog sich das Geschirr sogar, obwohl die Schublade mit dem Silber 2-mal abgeschlossen war. In München hat's plötzlich Puff gemacht und das Fernsehgerät versagte. Und bei Adelheid Senning in Augsburg zerknackte ein Nussknacker ganz von selbst. Unglaublich, oder? Die Bild-Zeitung bucht Uri Geller dann gleich für eine ganze Serie an Artikeln und startet eine ganz besondere Aktion. Die Leser sollen die Bild-Zeitung mit dem formatfüllenden Uri Geller auf dem Titel auf den Tisch legen und darauf einen Löffel oder eine kaputte Uhr. Und dann pünktlich um 17.30 Uhr sollen alle ganz fest an Uri Geller denken, weil dann werden Wunder geschehen. Und bitte die Ergebnisse gleich an die Bild-Zeitung schicken.
So kriegt man auch eine Ausgabe gefüllt.
Ja. So geschah es und die Redaktion konnte sich über mehrere hundert Wunder freuen. Deutschland glaubte das Unerklärliche. Deutschland wurde Gellerland. Von Deutschland aus startet er eine Karriere, die sich dann in ganz vielen europäischen Ländern auf diese Art und Weise auch wiederholen würde. Uri Geller wurde zu einem internationalen Phänomen. Doch hätte man damals so ein bisschen genauer hingeschaut, hätte man auch schon damals leise die ersten Zweifel haben können. Denn bevor Geller Europa eroberte, versuchte der junge Israeli sein Glück natürlich erst in den USA. Da tingelte er als Illusionist durch die Clubs der Staaten. Doch im Unterschied zur Konkurrenz behauptet er immer, er sei kein Magier. Er kenne nicht einen einzigen Zaubertrick. Zauberei, das ist ihm fremd. Das mag er gar nicht eigentlich, dieses Lügengewerbe. Nein, bei ihm handelt es sich um übernatürliche Fähigkeiten. Er sei Telekinet und Telepath und in die Zukunft kann er übrigens auch sehen.
Ach komm.
Tatsächlich wird er dann so berüchtigt, dass er sich der Redaktion der Times vorstellen darf und dort sein Repertoire abspult. Klappt auch ganz prima und Geller verlässt die Redaktionsräume gut gelaunt. Was er nicht weiß, ist, dass einer seiner Zuschauer James Randi war, selber Zauberkünstler, aber ein Zauberkünstler mit einem leichten Hang zur Wissenschaft. Nachdem Geller gegangen war, behauptete Randi vor der Redaktion, das sei alles nur Hokuspokus, Taschenspielertricks. Und um das dann auch zu belegen, wiederholte er einfach jede Nummer haargenau, 1:1. Und dabei erklärte er den Trick. Die Times nimmt dann Abstand von der Veröffentlichung. Doch Johnny Carson war durch diese Geschichte auch auf Geller aufmerksam geworden. Carson hatte damals die größte Talkshow in den Staaten. Und weil er selber begeisterter Hobbyzauberer war, auch irgendwie dieses untrügliche Gefühl, dass da wohl was schiefläuft. Also lud er Geller in seine Sendung ein. Zuvor hatte er sich noch telefonisch mit James Randi abgesprochen. Alle benötigten Requisiten für Gellers Standardwunder waren vorher von Carson zur Verfügung gestellt worden, getestet worden und Geller hatte keinerlei Möglichkeit, sie sich vorher anzuschauen. Dann kommt die Sendung. Nichts funktioniert. Nichts klappt. Geller fühlt sich unter Druck gesetzt. In dieser skeptischen Stimmung, da klappt das halt nicht mit dem Übernatürlichen.
Jack, we are back. Your Uri was telling me you don't feel what? Strong tonight?
I don't feel strong. It's not all tonight. Right now I'm feeling being pressed and then I can't.
Well, I'm not trying to press you. I really not.
You're only telling me, well, will you try that or that?
Well, I thought that was the idea of. I'm not trying to put you down.
Tja, da lachen sie ihn aus. Ist eine anfällige Sache, diese Telekinese, musst du wissen. So ein Löffel, der braucht schon, der muss schon in der richtigen Stimmung sein, damit er sich verbiegt.
Da muss auch die Atmosphäre für mich stimmen.
Ja, ich kenne es, ich kann mich mit Löffeln identifizieren. Nach diesem Auftritt packt Geller gedemütigt seine Koffer und versucht es dann halt in Europa nochmal. Und wie das dann so gelaufen ist, das haben wir gerade berichtet. Diesmal klappt es ganz prima. Geller wird Millionär. Die Menschen lieben ihn. Und auch die großen und berühmten Elvis Presley, Elton John, Michael Jackson, John Lennon, alle lassen ihn einfliegen und sich mit ihm fotografieren. Scheint gut zu laufen für die übernatürlichen Kräfte. Auch wenn seine eigene Psyche nicht so wirklich mitspielt. Geller beginnt jeden Tag mehr und mehr zu trainieren, wie ein Blöder zu laufen, 15 Meilen jeden Morgen. Und zusätzlich entwickelt er auch noch Bulimie. Magert ab, bis er ausschaut wie ein Skelett. Sein Unbewusstes kommt wohl nicht so gut damit zurecht, dass er den ganzen lieben Tag etwas spielen muss, von dem er weiß, dass es gelogen ist. 1976 scheint sein Stern also zu sinken, so dass er schnell eine Autobiografie hinterher schickt. In der behauptet er, Außerirdische vom Planeten Huva Die hätten ihn auf ihr Mutterschiff geholt und ihn mit diesen übernatürlichen Kräften ausgestattet. Um die Menschheit zu warnen, denn die Menschheit befindet sich an einem kritischen Punkt ihrer Entwicklung, schreibt Geller. Und eben darum gaben ihm die Hannoveraner, die Huvaraner, diese tollen Superkräfte.
Die sind aber nett.
Ja, klar, wir warnen die Erde, indem wir einen raussuchen und der kann dann Löffel verbiegen.
Und damit wissen alle, dass sie in einem kritischen Punkt ihrer Entwicklung angekommen sind.
Wenn sie schon die Löffel verbiegen.
Eben.
Na gut, das war uns dann doch ein bisschen harter Tobak. Eigentlich, wenn ich so recht überlege, könnten die Außerirdischen ja einfach an ihrem Raumschiff mal die Lichthupe betätigen und zeigen, dass sie da sind. Das fände ich überzeugender wie verbogene Löffel. Egal. In seinen mageren Jahren wird Geller dann Berater von Ölfirmen, behauptet er. Weil er sagen kann, wo es Öl gibt und wo nicht, behauptet er. Und er berät auch in Südafrika Companies, die nach Diamanten suchen oder nach Gold, behauptet er. Und er löscht im Auftrag des CIA Disketten in Koffern von KGB-Agenten, behauptet er. Er beeinflusst Fußballspiele im Auftrag britischer Vereine, behauptet er. Und an dem Tag, an dem der Big Ben rätselhafterweise stehen bleibt.
Ja, das war er auch, oder?
Das war er auch.
Hat er vorher alles geplant.
So ist es. 2005 versucht ihn ein Journalist dazu zu bringen, zuzugeben, dass er seinen Ruhm doch eigentlich nur dem lieben kleinen Teelöffelchen verdankt. Ist eine Satire. Doch bei diesem Interview wird der Gedankenleser unruhig und zählt dabei stolz alle seine Meriten auf.
Well, with bearing that in mind, you know, is it true to say really that without the spoon you'd be a nobody?
Not really. I did the spoon bending to illustrate to people the power of my mind, the energy that my mind can emit.
The spoon bending which I brought into the world was to show everyone that this is possible, that the power of the mind is immense. I very quickly moved into other areas and I used my paranormal abilities for totally other things.
Let's get back to the spoon. I mean, how useful was that to you in terms of furthering your career?
It wasn't. Looking back at my past when I worked, for instance, for intelligence agencies, for government secret work, I never used this one. Besides, I can't really talk about that.
Sure, but without the spoon, I mean, let's face it, none of this would be here, would it? I mean, you owe all you have to...
You are wrong, because, you know, I diversified. I used my abilities to locate oil fields, to find gold mines from major mining companies. I have written 20 books which were translated into 50 languages, sold millions of books. I lecture to major corporations around the world. But you keep going on about the spoon.
Wahrheit ist, in Wirklichkeit will 2005 kein Mensch mehr einem Uri Geller zuschauen, wie er Löffel verbiegt. Seine Profession ist da schon längst viel weiter. Die Ehrlich Brothers zum Beispiel treten im gleichen Jahr in ihren Shows auf und verbiegen ganze Gleisstücke, ganze Stahlträger zu Heavy-Metal-Musik in schicken Kostümchen. Löffelchen streicheln, wer will das denn sehen? Aber 2007 bekommt Uri Geller noch eine Chance. Pro7 will mit ihm eine Show produzieren. Und die soll heißen The Next Uri Geller. Da soll er sein Wissen nochmal ausspielen dürfen. Indem er richtet über Zaubertricks von anderen. Indem er ein Urteil fällt über noch völlig unbekannte Illusionisten. Aber schon in der Konzeptionsphase tut sich da ein großer Haken auf. Denn wenn es bei Geller gar kein Trick war, sondern tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten, da kann er sich ja eigentlich gar kein Urteil erlauben.
Na, stimmt.
Erlauben.
Genau.
Aber die Gelegenheit, viel Geld zu verdienen, ist zu günstig. Also gibt Geller im Vorfeld dieser Show offen zu und auch in der allerersten Sendung, dass er nie übernatürliche Fähigkeiten gehabt hat. Dass er nur ein Entertainer sei. Aber ein guter. Klar, ein sehr guter, na klar.
Oha.
Das ist natürlich schade für eine nicht unbeträchtliche Menge an Akademikern, die ihm geglaubt haben und die ihre wissenschaftlichen Karrieren an seinen angeblich parapsychologischen Fähigkeiten festgemacht haben. Wir haben Pech gehabt. Für die kommt die Erklärung 30 Jahre zu spät. Aber wie schon gesagt, 1974 schon waren die Zeichen da. Schon damals hätte man sein Spiel leicht aufdecken können. Johnny Carson und James Rundy hatten deutlich gezeigt, wie übernatürlich diese Fähigkeiten in Wirklichkeit waren. Aber 1974 wollten wir ihm halt nicht zuhören.
Nein, wir wollten halt das Paranormale auch in der Realität haben.
Wir wollten verzweifelt an das Übermenschliche glauben. Mhm. Man konnte ihm gar nicht die Schuld geben.
Eben.
Dieser dringende Wunsch finanziert mittlerweile eine ganze Industrie an Esoterik und Lebensberatung. Ein ganzer Wirtschaftszweig, der die wissenschaftliche Methode einfach ablehnt. Und angefangen hat das für die Bundesrepublik mit dem Massenverdummungsphänomen Uri Geller. Hm. So hat das übrigens damals die Zeit getauft. Im Januar 1974. Als einziges Organ im damaligen Pressespiegel. Mhm. Hut ab von der Zeit, muss ich sagen.
Das war noch investigativer Journalismus.
Das war mehr eine Meinung und ein Kommentar.
Aber richtig getroffen.
Ja. Ja, meine Mutter war auch begeisterter Uri Geller-Fan. Hast du das mitbekommen damals?
Am Rande. Ich war da noch zu klein. Später kam das, glaube ich, auch nochmal auf, das Thema, weil irgendwann lag bei uns mal eine Gabel auf dem Fernseher.
Ja, wahrscheinlich als Ersatz für die Antenne.
Nee. Oh, da war Uri Geller im Fernsehen und hat irgendjemand eine Gabel auf den Fernseher gelegt, um die dann sich verbiegen zu lassen.
Und?
Hat nicht funktioniert. Schade, ja. War ich auch enttäuscht. Also das ist das Einzige, was ich mich erinnern kann. Aber das war schon, das muss in den 90ern oder naja, in den 80ern gewesen sein. Kann es sein, in den 80ern? Keine Ahnung.
Der Günther Jauch hat sich noch 2004 von ihm vorzaubern lassen und ist auf die alten Tricks reingefallen. Also immer mal wieder aufgetreten ist er schon, aber er war halt keine Titelbildfigur mehr.
Nee, also ich habe auch den nie wirklich so präsent gehabt in meinem Leben.
Der Musiktitel von heute stammt von einer Gruppe, die sich Unmondo oder Unmundo Feliz nennt, was immer das auch bedeutet.
Die glückliche Welt wahrscheinlich, sowas in der Art.
Und der Titel heißt Uri Geller. Vielen Dank an euch Lieben fürs Zuhören. Kommt gut durch die restliche Woche und kommt gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch und wir hören uns dann morgen früh wieder, euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Bis morgen.
Ciao.
Ciao.
Los cielos buscando un mundo mejor. Y yo desde el suelo saludo con gran aflicción mientras se su salvación. No tengas miedo, pequeña estrella polar. Yo soy tu acero y nadie te podrá tocar. Ya pues.